Liebe Freunde, Pharao, der König von Ägypten, der hatte schlechte Laune, denn er hatte schlecht geschlafen, denn er hatte schlecht geträumt. Der wusste ganz genau, jeder Traum hat auch eine bestimmte Bedeutung. Es gibt ja eine ganze Wissenschaft der Traumdeutung. Und manchmal spricht auch Gott durch Träume zu den Menschen. Und Gott begabt auch manche Menschen mit der Gabe der Traumdeutung. Der Pharao jedenfalls, der konnte sich seine Träume nicht erklären und seine Traumdeuter auch nicht. Und das macht ihm solche Sorgen. Nun ist es ja nach Wilhelm Busch ein Brauch von alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Also verlangt der Pharao erstmal nach einer Krokodilsträne, das war ein Schnaps, ungefähr das, was für uns heute der Adlershofer Wodka ist. Bloß mit dem Unterschied, wenn du eine Krokodilsträne getrunken hast, da war das Heulen weg. Und wenn du einen Adlershofer Wodka trinkst, da kommt dir das große Heulen. Ne? Also, es erscheint der Oberkellner. Wir kennen den Herrn noch aus der letzten Predigt. Und der kommt mit der großen Kürbisflasche. Und als er hört, was seinem Herrn und Gebieter solche Sorgen macht, da fängt der Oberkellner angestrengt an nachzudenken. Das fällt dem Pharao natürlich sofort auf. Ich meine, ein Beamter, der denkt, und das noch im Dienst, das ist ja auffällig. Und misstrauisch, wie der Pharao ist, sagt er, was denkst du? Und vorsichtig, wie der Oberkellner ist, sagt er, wie kann ich wissen, was ich denke, wenn ich nicht höre, was ich rede? Und da wird ihm von der Majestät befohlen, laut zu denken. Und da erzählt er, ich habe doch damals im Knast einen kennengelernt, einen jungen Juden, Josef hieß der, und der konnte Träume deuten. Und so wie der die Träume gedeutet hat, so stimmte das auch. Sofort diesen Mann herschaffen, sagt der Pharao, und Josef wird auf der Stelle aus dem Knast in den Palast des Pharaos gebracht. Und der Pharao erzählt nun dem Josef, das steht im ersten Buch Mose, Kapitel 41, er erzählt ihm nun seine Träume und sagt, ich habe heute Nacht geträumt, ich stand am Ufer vom Nil und da stiegen aus dem Nil 7 fette Kühe. Und danach, da kamen 7 dürre, hässliche Kühe, also sowas Hässliches habe ich mein Leben noch nicht gesehen, sagt Pharao, und die dünnen Kühe fraßen die dicken und waren hinterher noch genauso dünn und hässlich. Und dann habe ich noch einen zweiten Traum gehabt. Ich sah 7 schöne, volle Ähren, Kornähren dastehen. Und da kamen 7 dünne Ähren und die dünnen fraßen die dicken. Das sind meine Träume. Was soll das bedeuten? Beide Träume, sagt Josef, bedeuten genau dasselbe. Die 7 fetten und die dünnen Kühe und Ähren, die bedeuten jeweils 7 Jahre. Für Ägypten kommen jetzt 7 fette Jahre mit guten Ernten, reiche Jahre, und danach kommen 7 Jahre mit Missernten, Dürrejahre, Hungerjahre. Und das ist es, was dir Gott mit deinen Träumen mitteilen will. Damit hätte der Josef seine Rede eigentlich beenden können, aber er redet jetzt noch weiter. Und in großen Zügen und klaren Umrissen schildert er jetzt, was nun angesichts dieser Zukunft der nächsten 14 Jahre zu geschehen hat. Und er sagt, man müsste jetzt im ganzen Lande große Magazine bauen, wo man das Getreide aufhäuft. Jeder Bürger soll den 5. Teil seiner Ernte dort abliefern. Und so könnte man dann über die Hungersnot wegkommen. Man fragt sich, woher der Josef diesen staatsmännischen Blick hat. Man muss sich mal vorstellen, der ist als 17-jähriger Bauernlümmel nach Ägypten verkauft worden als Sklave. Und da hat er sich dann hochgearbeitet zum Hausdiener vom Pharao. Und weil er sich geweigert hat, mit dessen Frau zu schlafen, kam er in den Knast. Und dort hatte er nun gesessen, die ganze Zeit, im Zuchthaus. Und nun legt er kaum 2 Stunden nach der Haftentlassung dem König des Landes einen kompletten Wirtschaftsplan vor, der Millionen Menschen das Leben rettet. Solche Ratschläge, die konnte der Josef geben, weil er, so steht es hier ausdrücklich im Vers 38, weil er den Geist Gottes hatte. Manche denken, der Heilige Geist, der ist bloß nötig zum Predigen oder zum Zungenreden. Na, dazu auch. Aber darüber hinaus gibt der Heilige Geist Weisheit und Verstand in allen Lebenslagen und in allen Dingen. Der Heilige Geist ist nicht bloß zuständig für geistliche Dinge, sondern auch für weltliche Dinge, in diesem Falle für Wirtschaftsfragen. Es ist niemand anders als der Heilige Geist selber, der in Ägypten den Siebenjahresplan und die Planwirtschaft eingeführt hat. Als der Josef seine Pläne so entwickelt hat, da sagt der Pharao, Vers 39, weil dir Gott das alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Wort soll mein ganzes Volk gehorchen. Nur um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Und zum Zeichen seiner neuen Macht und Würde kriegt er von dem Pharao einen Ring an den Finger, eine Kette um den Hals. Er wird in eine Staatskarosse gesetzt und wird jetzt der Bevölkerung vorgestellt mit den Worten: Dieser Mann ist der Vater des Landes. Das nennt man eine Karriere. Früh saß er noch im Knast, wo man ihm den üblichen Löffel Vierfruchtmarmelade und einen Kanten Brot und einen Blechstopp Muckefuck durch die Klappe reingereicht hat. Und mittags ist er schon der mächtigste Mann im ganzen Land, vor dem die Volksmassen platt auf dem Bauch liegen. Als er im Triumphzug durch die Stadt gefahren wird und die Bevölkerung ihm zujubelt, da kneift der Josef sich immer mal in den Arm, um festzustellen, ob er nicht träumt. Aber nein, diese Traumkarriere, die ist Wirklichkeit. An einem einzigen Tag ist dieser Mann aus der Tiefe des Zuchthauses hochgestiegen auf den höchsten Regierungsposten. Nicht jeder Mensch hält so einen steilen Aufstieg aus. Das gibt Leute, denen steigt der Erfolg zu Kopf. Manche, wenn die nach oben kommen, werden die größenwahnsinnig. Oder die fangen an, dann ihre Macht für sich persönlich zu missbrauchen. Den Emporkömmling erkennt man daran, dass er dann, wenn er sich nach oben geschuftet hat, selber zum Schuft wird. Gerade die, die aus der Hefe kommen, das sind diejenigen, die am allerliebsten anfangen abzusahen, wenn sie oben angelangt sind. Der Josef war kein Emporkömmling. Der hat niemals daran gedacht, dass er auf einen solchen Regierungsposten kommen würde. Der hat keinen Finger krumm gemacht für seine Karriere, sondern das war einzig und allein das Werk Gottes. Als Josef ganz unten war, da zog Gott ihn hoch. Und als er ganz oben war, da hat er daraus keine persönlichen Vorteile gezogen. Das wäre nun naheliegend gewesen, dass der Josef gesagt hätte: So, ihr Ägypter, ihr habt mir die schönsten Jahre meines Lebens geklaut, als ich bei euch im Gefängnis war. Und jetzt bin ich oben, jetzt sitze ich an der Quelle, jetzt habe ich die Macht, jetzt werde ich mal mich gesund stoßen. Jetzt werde ich mal aus meinem Posten rausschlagen, was ich nur rausschlagen kann und mich schadlos halten. Aber der Josef, der wollte sich nicht rächen, der will auch nicht reich werden. Der will nicht herrschen, der will dienen. Er will diesem Land, in dem er dort lebt, dienen. Und mit dieser Gesinnung ist er offensichtlich eine ganz große Ausnahme. Im Großen und Ganzen ist die Weltgeschichte bisher so gelaufen, dass die, die die Macht hatten, auch was davon haben wollten. Und durch die Jahrtausende hindurch, da haben die Machthaber gewechselt, aber eins ist sich meistens gleich geblieben. Die, die Macht haben, die haben meistens auch das meiste. Wenn einer um die Macht kämpft und sagt, ich will an die Macht, damit ich was davon habe, da ist das zwar schäbig, aber es ist wenigstens ehrlich. Aber wenn jemand sagt, ich will an die Macht, um die Macht gerecht zu verteilen, und dann aber beim Verteilen zuerst sich selber das größte Stück, zum Beispiel das größte Grundstück, versorgt, da ist das doppelt schäbig. Wer die Abschaffung der Privilegien der herrschenden Klasse fordert, der sollte auch dann, wenn er selber aufgerückt ist zur herrschenden Klasse, an dieser Forderung festhalten und nicht auf einmal anfangen, jetzt für sich selber Privilegien zu verlangen. Das ist ja ganz in Ordnung, dass Leute... Es ist ja nichts dagegen zu sagen, dass Leute, die etwas leisten, die auch für die Allgemeinheit etwas leisten, dass die sich was leisten können. Und ich denke, je höher ein Mensch steht, je höher ist seine Verantwortung, je höher ist sein Risiko und je höher sollte auch sein Lohn sein. Das ist gerecht so. Soziale Unterschiede hat es schon immer in der Welt gegeben. Und die wird es auch immer geben, auch im Sozialismus. Gleichmacherei hat mit Sozialismus nichts zu tun. Aber es hat auch nichts mit Sozialismus zu tun, wenn die mit der größten Macht die größten Grundstücke und die teuersten Villen und die luxuriösesten Datschen haben. Da treffen sich auf der Straße zwei. Es treffen sich zwei auf der Straße. Und dann sagt der eine, na guten Tag, Paul, wo gehst du denn hin? Sagt er, ich gehe Golf spielen. Sagt er, was spielen? Fahren musst du Golf. Das ist modern. Golf spielen ist doch altmodisch. Sagt er, wieso ist ein Golf spielen altmodisch? Dann sagt er, na hör mal, das ist doch bekannt. Golf, das ist doch ein Spiel typisch für die Reichen, für die Playboys. Das ist doch was typisch bürgerlich-kapitalistisches. Kratzt der Ballchen am Kopf und sagt, ach so, und Golf fahren, das ist dann wohl was typisch Sozialistisches. Ja. Also, ich bewundere einen Mann wie den Josef, der seine hohe Stellung nicht ausgenutzt hat für eine private Bereicherung. Als der das ägyptische Wirtschaftsleben in die Hand bekommen hat, da flossen Millionenbeträge durch seine Hände. Den konnte keiner kontrollieren, der hatte keinen Kontrolleur über sich. Und das wäre für den kein Problem gewesen, dass er einiges für sich abgezweigt hätte, in seine eigene Tasche gewirtschaftet hätte, dass er sich am Ufer des Nil eine nette kleine Datsche gebaut hätte. So wie der Herr Biermann, dieser Supermarxist, der die Kapitalisten und was weiß ich wen, der alles kritisiert hat und der sich zum Sprecher der Armen, Unterdrückten und Ausgebeuteten gemacht hat, der war päpstlicher als der Papst und marxistischer als Marx. Und jetzt, wo er am Ufer der Elbe in Hamburg wohnt, hat er sich eine Villa gekauft für 350.000 Mark West. Die haben wir gerne, die Leute. Das alles, solche Praktiken, das kommt für Josef nicht in Frage. Und ich will euch auch sagen, warum. Der Josef hatte ein Prinzip, und das war ein unwandelbares Prinzip. Das verwandelte sich nicht, je nachdem, in welchem Land der sich mal aufhielt. Er hatte einen Grundsatz. Und der Grundsatz von Josef hieß, nichts für mich. Und damit ihr seht, wie wichtig dieser Grundsatz für ihn war, da müssen wir jetzt noch mal ein kleines Stück zurückblenden. Wir blenden jetzt noch mal zurück zu dem Moment, wo Josef aus dem Knast kommt. Ich habe euch ja gesagt, er kommt unmittelbar aus der Zuchthauszelle in den Palast des Pharao. Und geblendet von der Herrlichkeit und den Kostbarkeiten dieses Palastes tritt er nun vor den Thron. Und der ganze Hofstaat ist versammelt und alle starren sie ihn an. Das soll also jetzt der Mann sein, der einzige in Ägypten, der die Träume Pharaos erklären kann. Und alle Augen sind auf ihn gerichtet. Und der Pharao, der eröffnet nun das Gespräch mit ihm und sagt, man sagt von dir, wenn du einen Traum hörst, dann kannst du ihn deuten. Und nun gibt der Josef eine Antwort. Und er sagt, das steht nicht in meiner Macht, sondern bei Gott. Er lehnt also die Ehre, dass er selber Träume deuten kann, ab und sagt, diese Ehre gehört Gott. Und was hier ausgedrückt ist in der Bibel mit diesem Satz, das steht nicht in meiner Macht, das ist im Hebräischen nur ein einziges Wort. Man müsste es eigentlich übersetzen, das gehört nicht mir. Oder noch kürzer eben, nichts für mich. Nichts für mich, das ist der erste Satz, den Josef spricht, als er aus dem Gefängnis rauskommt. Nichts für mich, das ist sein Grundsatz, mit dem er nun 80 Jahre lang Ägypten regiert und dieses Volk durch die schlimmsten Wirtschaftskrisen zu einer wirtschaftlichen Blüte bringt. Nichts für mich, das ist das Geheimnis dieses Lebens. Das ist das Schlüsselwort für ein Leben, das von Gott gesegnet war und zum Segen für ein ganzes Volk und viele andere Völker wurde. Und auch dein Leben kann gesegnet werden und ein Segen werden für andere Menschen, wenn du diesen Grundsatz für dein Leben übernimmst, nicht für mich. Das ist in unserer Zeit besonders wichtig. Denn dieses egoistische Wohlfahrtsdenken und diese Raffgesinnung, dieses unersättliche Mehr haben wollen, das ist ja die große Gefahr unserer Zeit. Die meisten Menschen, die leben offenbar nach dem Grundsatz, alles für mich. Wenn ich nur habe, wenn ich nur kriege. Wenn du immer alles für dich haben willst, da bist du ein ganz armes Schwein, auch wenn du noch so reich bist äußerlich. Mit dieser Gesinnung, alles für mich, Hauptsache ich krieg viel, da wirst du nie glücklich werden, nie. Weil du nie das alles kriegst, was du haben möchtest. Weil du dann immer, immer unbefriedigt bleibst. Aber du kannst dir und anderen das Leben reicher machen, wenn du Gottes Liebe durch dich strömen lässt. Teile alles, was du hast, geteilte Schätze verdoppeln sich. So haben wir es vorhin gesungen in dem Lied für die neue Jahreslösung. Und ich schlage dir vor, dass du das mal ausprobierst im neuen Jahr. Das hast du in deiner Hand, ob du dein Leben reich machst oder arm. Die Devise nichts für mich, die macht dein Leben reich. Und die Devise alles für mich, die macht dein Leben arm. Und außerdem ist sie für einen Christen sowieso nicht akzeptabel. Vor ein paar Jahren war in Nairobi die Weltkirchenkonferenz und da haben einige Kirchenfürsten in diesen sündhaft teuren Hilton-Hotels gelebt. Und das in einem unterentwickelten Land Afrikas, wo bitterste Armut herrscht. Das hat den Reden, den frommen Reden und den Solidaritätskundgebungen dieser Christen einen schweren Abbruch getan. Von einer bestimmten Höhe des Lebensstandards ab, da wird das Christentum und der Sozialismus unglaubwürdig. Du bist kein Kirchenfürst. Und in dem Land, in dem du wohnst, herrscht keine bittere Armut. Aber das ist es ja gerade. Hier herrscht der Wohlstand. Hier herrscht diese Gier nach mehr, nach mehr und alles haben wollen. Und wenn man sieht, wie jetzt vor Weihnachten, gerade heute Nachmittag, die Menschen wie von so einer Kaufwut besessen durch die Kaufhäuser rammeln, da kann man ja das große Kotzen kriegen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass dieses gigantische Gegrapsche aus Anlass des Geburtstages von dem Manne inszeniert wird, der wie kein anderer nach diesem Grundsatz gelebt hat, nichts für mich. Jesus, der Sohn Gottes, dessen Geburt wir feiern in 14 Tagen, der hat ja für sich nichts gewollt, als er in diese Welt kam. Das Einzige, was er davon hatte, in diese Welt zu kommen, das waren Scherereien. Das ging los mit seiner Geburt, als es für ihn bloß eine Futterkrippe gab, in der er liegen konnte, und hörte auf mit seinem Tod, als er an den Galgen genagelt wurde. Und zwischen diesen beiden Punkten, da lag ein Leben der Armut und der Einfachheit. Denn Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Jesus, der will nichts für sich haben. Der will von dir überhaupt nichts haben. Der will dir etwas geben, Vergebung deiner Schuld. Eines Tages, um mal wieder auf unsere Geschichte zurückzukommen, da kommt es zu einer Begegnung zwischen dem Josef und seinen Brüdern, die an ihm schuldig geworden sind. Die Hungersnot betraf ja nicht bloß Ägypten. Solche Wirtschaftskrisen, die breiten sich aus über die Grenzen und Länder, die fragen nicht, wo eine politische Grenze ist. Und alle Menschen um Ägypten herum müssen mithungern. Und auch in Kanaan, wo Josefs Brüder wohnen, wird gehungert. Und die Leute dort, die machen sich alle auf zur Hamsterfahrt nach Ägypten, Getreide kaufen. Eines Tages sitzt der Jakob mit dem Rest seiner Söhne am Tisch. Und als sie nur die letzten Kartoffelschalen runter haben, da sagt der alte Jakob: Also wisst ihr was, Jungs, ihr könntet eigentlich auch mal nach Ägypten gehen. In dem Moment, wo der dieses Wort Ägypten ausspricht, da gucken die sich alle ganz erschrocken an. Und der bemerkt das natürlich, Kapitel 42, Vers 1, und sagt: Was guckt denn ihr euch so komisch an? Und die schweigen, so wie sie schon 22 Jahre lang geschwiegen haben. Verschwiegen haben, dass sie ihren Bruder nach Ägypten verkauft haben als Sklaven. Aber es hilft nichts, das Schweigen, der Vater schickt sie los, auch sie sollen in Ägypten um Getreide bitten gehen. Und so müssen sie los und stehen nur schließlich eines Tages vor dem Mann, der die Getreideverteilung leitet. Und sie ahnen nicht im Geringsten, dass dieser Mann ihr eigener Bruder ist. Aber Josef, der erkennt sie. Wie er seine Brüder so sieht, wie sie vor ihm im Staube knien, die Stirn bis zum Erdboden geneigt, wie das für einen Bittsteller sich gehört. Da fällt dem Josef der Traum aus seiner Kindheit ein. Ich habe es euch ganz am Anfang mal erzählt. Wo er geträumt hatte, seine Garbe, Korngarbe, stand aufrecht da und die Garben seiner Brüder neigten sich vor ihm. Jetzt wird dieser Traum eine Wirklichkeit. Jetzt erfüllt sich das, was er damals geträumt hat. Und am liebsten möchte Josef seinen Brüdern um den Hals fallen und sagen: Brüder, kommt, steht doch auf. Es ist euch doch alles schon längst vergeben. Aber das sagt der Josef nicht. Sondern der Josef, der beschuldigt jetzt seine Brüder und sagt: Ihr seid Spitzel. Ihr seid hierher gekommen und wollt das Land auskundschaften. Und die beteuern jetzt, sagen: Nee, wir sind harmlose Bürger, wir haben Kohldampf und möchten Getreide. Nichts gibt's, sagt Josef, ihr seid Spitzel, ihr seid Kundschafter. Und steckt sie ins Gefängnis. Und jetzt sitzen die Brüder in dem gleichen Knast wie Josef auch. Genauso unschuldig wie er, aber nicht so lange. Bloß 3 Tage. Aber in diesen 3 Tagen, da hat Gott mit ihnen geredet. Und sie erkennen in diesen 3 Tagen alles, was uns hier passiert, dass wir unschuldig im Gefängnis sitzen, denn sie waren keine Spitzel. In diesem Punkt waren sie unschuldig. Dass uns das hier passiert, das ist die Quittung für unsere alte Schuld, dass wir unseren Bruder verkauft haben. Mit anderen Worten, in diesen 3 Tagen erkennen sie, was sie getan haben, und es packt sie die Reue. Als der Josef seine Brüder in den Knast schickt, da macht er das nicht aus Rache. So klein Geist ist dieser Mann nicht gewesen. Der hatte seinen Brüdern wirklich schon längst vergeben. Nicht aus Rache, aus Liebe hat er die dahin geschickt, damit sie zur Reue kommen. Göttliche Liebe, die echte Liebe, die ist nicht so sentimental und weichlich wie eine Weihnachtsschnulze, sondern echte Liebe ist hart. Hart wie eine Krippe oder ein Kreuz aus Holz. Wir denken immer, Liebe heißt, sich gegenseitig jeden Schmerz ersparen und immer gleich mit dem Trost der Vergebung kommen. Gott hat es mit dem Trost der Vergebung gar nicht so einig. Und bevor Gott zu dir sagt, deine Sünde ist dir vergeben, da bringt er dich erstmal zu der schmerzlichen Erkenntnis deiner Sünde. Als Josef seine Brüder ins Gefängnis schickt, da blutet ihm die Seele. Aber versteht ihr, es musste sein. Die sollten erstmal das ganze Ausmaß ihrer Schuld erkennen, damit sie dann auch wirklich die Vergebung ergreifen konnten. Und wenn Gott dich ins Leiden schickt, da blutet ihm auch die Seele. Wenn du leidest, leidet Gott noch viel mehr als du. Gott liebt dich doch. Und er fasst dich manchmal bloß deswegen so hart an, damit du das ganze Ausmaß deiner Schuld erkennst. Damit du endlich Gottes Vergebung suchst und empfängst. Das sind harte Stunden, wenn das Licht von oben in unser Leben fällt. Wenn wir vor uns selber erschrecken und vor dem, was wir gemacht haben. Aber das sind die schönsten Stunden, wenn wir uns in echter Reue vor Jesus beugen und sagen, Herr, vergib mir. Dann schlägt für uns die Stunde der Freiheit. Und dann treten wir aus dem finsteren Gefängnis unserer Gefangenschaft hinein in das volle Scheinwerferlicht von Gottes Liebe. Denn ein Licht ist gekommen, das hat unsere Nacht erhellt. Das wird niemals verlöschen in unserer Welt.